Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porter mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Eine Fabrik in Trier produziert um 1900 weltweit beliebte Fliesen und andere Keramikprodukte im damals begehrten Jugendstil. Heute ist die Erinnerung an die Firma verblasst. Die Rede ist von den Servet-Werken und einem ihrer Gründer, Paul Servet. Miguel, erklär doch mal, warum sprechen wir heute über Fliesen? Was ist daran so spannend?
Ja, ich bin ja immer wieder mal im Stadtmuseum in Trier unterwegs und da waren halt diese besagten Fliesen und Vasen mal zu sehen in einer Sonderausstellung und bin da halt neugierig geworden und dann erfuhr ich auch, dass es halt einen Experten dazu gibt im Stadtmuseum, dass es eine Broschüre gibt und das Ganze ist ja auch ein bisschen Wirtschaftsgeschichte von Trier, denn diese erwähnte Firma, die Servet-Werke, die waren damals sehr groß, vor rund 100 Jahren und haben offenbar ihre Produkte wohl weltweit exportiert und gibt es wohl auch heute noch weltweit zu finden. Hören wir gleich mehr dazu. Aber wer mehr dazu weiß, das ist Bernd Röder vom Stadtmuseum Trier. Er hat nämlich diese besagte Broschüre zu dieser Keramik aus Trier-Ehrang verfasst und wir haben ihn heute hier zu Gast. Vielen Dank, dass Sie hier sind, Herr Röder.
Ich freue mich auch. Dankeschön für die Einladung.
Ja, wie ist denn das Stadtmuseum damals auf die Produkte dieser Firma, der Servet-Werke, aufmerksam geworden? Denn die gibt es ja heute nicht mehr, diese Firma.
Ja, das war eher ein Zufall. Ich besuchte die TFAF, die European Fine Arts Fair in Maastricht, also eine der bedeutenden Kunst- und Antiquitätenmessen in Europa, und stieß auf einem Stand zufällig auf ein paar Vasen. Und daneben lag eine Beschriftung. Der Firmenname war nicht ganz klar, aber das, was eben deutlich wohl von den Vorbesitzern oder von den Händlern zu lesen war, das war Ehrang. Und das machte mich natürlich neugierig, sodass ich mir die Vasen dann genauer angeschaut habe, weil von Ehrang kannten wir bisher die Jugendstilwand- und Bodenfliesen, aber wir wussten bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass es eben kunstkeramische Objekte gegeben hat, eben die zu Dekorationszwecken eben auch zur Wohnungsausstattung verwendet werden konnten.
Und die Verkäuferin, die das anbot, die wusste davon auch nichts?
Die war, also wir fragten dann mal vorsichtig nach, ja, Ehrang, was das denn sei. Und dann sagte sie, das sei so eine kleine Manufaktur in der Nähe von Berlin. Also okay. Das heißt, sie wusste ganz offenkundig auch nicht, um was es sich handelte. Sie verkaufte eigentlich auch andere Objekte, also vor allem Wandverkleidung. Und sie hatte den Stand so in Art des Jugendstils dekoriert. Und da waren die beiden Vasen einfach nur Dekorationsobjekte im Stand und nicht eigentliches Verkaufsprodukt.
Wer nicht aus Trier ist, übrigens, Ehrang ist heute ein Stadtteil von Trier, etwa 10 Kilometer von der Innenstadt entfernt, war aber lange Zeit eine eigenständige Gemeinde.
Und wie sind Sie dann weiter vorgegangen auf Spurensuche? Was haben Sie da gefunden?
Ja, also wir haben dann erstmal recherchiert im Internet und die Seite der Industrie- und Handelskammer Luxemburg, industrie.lu, hat einen ausführlichen Artikel zu den Servet-Werken. Das war so die Basis. Dann haben wir uns eben mit der Ortsgeschichte von Ehrang auseinandergesetzt, also mit der Regionalgeschichte in Literatur. Und es gibt eben auch Beiträge zu dem Werk, gerade schon aus der Zeit der 20er und 30er Jahren, die frühe Geschichte des Unternehmens beleuchten. Wir haben dann im September 2012 die beiden Vasen öffentlich vorgestellt bei der langen Museumsnacht. Und da kam dann ein Herr auf mich zu, Herr Berthold Lohrig, der letzte Betriebsleiter des Ehranger Werks. Und er sagte, wenn Sie mal mehr sehen wollen und mehr wissen wollen, dann kommen Sie einfach auf mich zu. Und daraus hat sich dann eine schöne, intensive und sehr fruchtbare Zusammenarbeit über die Jahre entwickelt. Und Ergebnis waren eben auch zwei Sonderausstellungen, von denen Herr Castro ja die im Jahr 2022 gesehen hat. Wir hatten 2015 schon mal einen ersten Überblick über die verschiedenen Produktionszweige des Unternehmens gegeben. Und da die Sammlung dann in der Zwischenzeit stark angewachsen war, konnten wir 2022 dann eine nur dem Jugendstil gewidmete Ausstellung dann nochmal anschließen. Und die stieß dann auf sehr großes Publikumsinteresse, weil die Erinnerung an das Unternehmen zwar verblasst ist, aber die Faszination der Produkte eben bis heute nachwirkt.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Sie haben schon diese Faszination angesprochen, da kommen wir gleich drauf zurück. Wir haben ja auch vorhin erwähnt, das sind Fliesen und Vasen im Jugendstil. Auch das erklären wir gleich noch. Aber zunächst mal zu dieser Firma, die ja wie gesagt bekannt sind als Servi-Werke, sind also mehrere Firmen. Was haben die denn eigentlich da gemacht und vor allem, wer hat die gegründet?
Also die Servi-Werke sind das Ergebnis eines Strukturwandels in der Eisenindustrie. Das klingt jetzt erst einmal verwirrend, aber 1873 wurden die Schutzzölle für Eisen aufgehoben und das bedrohte vor allem die kleinen Eisenhütten hier in Luxemburg, aber auch in der Eifel im Hunsrück. Und die Familie Servi ist eine solche Eisenhüttenbesitzerfamilie. Paul Servi selbst ist in Lüttich als Ingenieur ausgebildet worden, wurde dann Direktor der Eisenhütten in Hollerich und sollte eigentlich das Familienunternehmen in Weilerbach übernehmen. Da ergab sich dann eben genau diese Aufhebung der Zölle, was den Vater von Paul Servi dann dazu veranlasst hat, die Anteile dieses Familienzweigs an Weilerbach, aber auch an den Hütten in Hollerich und Eschweiler zu verkaufen. Und da kam der Gedanke eben auf, möglicherweise geht er auf Paul Servi zurück, mit dem frei werdenden Kapital in die damals florierende Keramikindustrie zu investieren. Und um das realisieren zu können, suchte er sich zwei Partner. Und zwar gab es in der Zeit schon in Echternach eine Keramikfabrik, die wurde aufgebaut von einem Herrn Lamberti. Der stammte aus Trier, war eigentlich Maurermeister und baute im Auftrag der Familie Utzschneider dieses Werk auf. Und der hatte wohl auch den Gedanken, einen eigenen Betrieb zu gründen. Und er war der zweite Partner und der dritte war der technische Betriebsleiter des Unternehmens in Echternach, der Bernhard Ferring. Und die drei waren die Unternehmensgründer. Und man brauchte ja nicht nur die Gründer, sondern auch die Belegschaft. Und die Stammbelegschaft, etwa 60 bis 70 Arbeiter, wurden eben auch in Echternach rekrutiert.
Das heißt, das war ursprünglich eine luxemburgische Firma. Und wir reden jetzt von einem Zeitraum, der liegt etwa 130 Jahre zurück. Wie kommt es, dass damals Luxemburg mit Deutschland verbandelt war?
Also es geht einerseits auf die traditionellen Beziehungen Luxemburgs und Deutschlands ein. Sie beide waren ja im 19. Jahrhundert Teil der Zollunion und Luxemburg war eben auch offiziell Teil des Deutschen Bundes. Also das heißt, es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit und die Teile der Eifel wie Bollendorf oder Weilerbach gehörten ursprünglich zu Luxemburg und sind erst 1815 dann Preußen zugeschlagen worden. Also es gibt historisch gewachsene Beziehungen und die Unternehmerfamilien wie die Servis waren eben schon länger auch in der Eifel tätig, aber eben auch in Luxemburg. So, dass es jetzt eben nicht verwundert, dass eben auch hier in der Region dann das Eisenwerk gegründet worden ist. Ob das jetzt auf den Herrn Lamberti zurückgeht, dass der Standort Trier gewählt worden ist, also da spielten wahrscheinlich mehrere Überlegungen eine Rolle. In den 1870er Jahren bekam Trier zwei Eisenbahnanschlüsse. Einmal die Strecke nach Köln, also Saarbrücken-Köln wurde 1871 eröffnet und die Moselstrecke nach Koblenz wurde 1879 eröffnet. Und das war wohl auch ausschlaggebend für die Wahl des Standorts. Man hatte erst überlegt, in der Nähe des alten Bahnhofs in Trier oder in Konz die Fabrik zu bauen, entschied sich dann aber für das Gelände zwischen Pfalzel und Ehrang. Und die neuen Eisenbahnverbindungen ermöglichten einerseits den Antransport der Rohstoffe, das ist eben vor allem Ton aus der Südeifel oder vom Rhein, Hochofenschlager aus Luxemburg, aber eben auch Feldspat von der Nahe. Und andererseits natürlich auch den Absatz der Produkte, weil die wurden von Beginn an nicht nur in der Region vertrieben, sondern direkt auch darüber hinaus und vor allem eben auch durch die familiären Beziehungen in Luxemburg.
Und nochmal zurück zum Paul Servi. Sie sprechen die familiären Beziehungen an. Was ist denn allgemein bekannt über diese Familie? Und hat der Paul Servi dann auch dann geheiratet? Hatte er Kinder?
Also Paul Servi hat Lissy Kollert geheiratet, eben eine Frau, die auch Tochter eines Luxemburger Eisenhüttenbesitzers gewesen ist. Also sie stammte aus der wohlhabenden Luxemburger Oberschicht und die beiden hatten auch, ich glaube, 6 Kinder. Und die aber, als Paul Servi 1908 starb, noch relativ jung waren, eigentlich auch zu jung, um das Unternehmen dann weiterführen zu können, sodass man sich dann über die Zeit des Ersten Weltkriegs auch mit wechselnden Betriebsleitern behalf, bevor das Unternehmen dann 1920 veräußert wurde.
Und was genau waren das für Fliesen und Kunstwerke, die da in Erang hergestellt wurden? Sie haben eben schon gesagt, Jugendstil, was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, Jugendstil löst dann ab den 1890er Jahren mehr und mehr den Historismus ab. Also Historismus, das ist das Wiederaufgreifen der Kunststile vergangener Epochen, beispielsweise der Gotik, der Renaissance, des Barock. Wird dann meistens bezeichnet als Neogotik, Neorenaissance oder Neobarock. Und wurde dann zunehmend in den 90ern von vielen Künstlern abgelehnt, weil es ja eine Retrospektive war und weil es nicht Ausdruck des Kunstschaffens beziehungsweise des Lebensgefühls oder der eigenen Zeit war. Und man suchte dann einen der eigenen Zeit angemessenen Stil. Und die erste Ausprägung war eben dieser Jugendstil. Das ist ein Aufgreifen vor allem von floralen Motiven, also Blüten, Stängel, die dann auch geometrisch eingeknickt waren. Es gibt also diese sehr florale Ausprägung, beispielsweise in Nancy. Es gibt dann aber ausgehend von Wien auch eine stärker geometrisierende Ausprägung. Also da werden dann die Blüten immer weiter stilisiert. Und beide Strömungen findet man auch in den Produkten in Erang. Also es gibt sowohl sehr naturalistische Wiedergaben von Blumen, von Ranken, von Pflanzen. Es gibt aber eben auch dieses stark geometrisierende, dass Blüten dann zu Dreiecken reduziert werden, dass die Stängel oder die Pflanzen dann einfach gestapelte Dreiecke bilden, dass die Stiele stark eingerollt werden. Also dass man mit diesen Formen spielt. Und was eben auch sehr wichtig ist für den Jugendstil, ist die Durchgestaltung von Räumen als Gesamtkunstwerk. Das heißt, auch die gesamte Wandverkleidung, die Inneneinstattung sollten harmonisch aufeinander abgestimmt werden und im selben Stil durchgestaltet werden. Und das hat wiederum Auswirkungen eben auch auf die Fliesen, weil es gibt nicht nur einzelne Fliesen oder einfarbige Fliesen mit einzelnen Dekoren, sondern das sind gesamte Wandprogramme, die dann mit einer etwas erhabeneren Sockelleiste beginnen. Dann gibt es meistens Bordüren. Dann kommt der eigentliche Fliesenspiegel, in den dann vertikale oder senkrechte Ornamente eben mit diesen Ornamentfliesen eingesetzt werden. Dann gibt es als Abschluss meistens wiederum eine Bordüre mit einem Gesims. Und oft ist auch der Bereich darüber bis zur Decke nochmal mit Fliesen verkleidet.
Und diesen Jugendstil, wer sich da jetzt immer noch nicht so wunderbar was vorstellen kann, Traben Trabach zum Beispiel ist bekannt auch für seine Jugendstil-Fassaden. Die kann man also von außen sehen. Mehrere Häuser in diesem Stil mit Ornamenten. Oder in Trier haben wir auch das bekannte Haus in der Nagelstraße. Wenn man davor steht, dann sieht man da quasi eine überdimensionierte Blume, die sich da halt hochrankt. Dieser Jugendstil ist also zum einen ja sehr verspielt, wenn man das mal so sieht. Aber der war ja, Sie haben es ja gerade angemerkt, nicht nur auf äußere Fassaden von Häusern begrenzt, sondern auch im Innern. Also das heißt, alle möglichen Gebrauchsgegenstände konnten in diesem Stil geformt werden, oder?
Genau, also es gibt eben Möbel im Jugendstil. Es gibt eben diese, wie ich schon geschildert habe, diese ganzen Wandverkleidungen, die dann teilweise eben in Fliesen oder aus Holz sein konnten, die dann eben in diesen selben Formen aufgegriffen wurden. Aber auch das gesamte Geschirr, die gesamten Dekorationsartikel, die dann in Vitrinen oder auf Regalen ausgestellt wurden, das Besteck, mit dem man aß, das Geschirr, all das wurde in Formen eben des Jugendstils dann ausgeprägt, sodass man sich eben die gesamte Lebensumwelt so vorstellen muss. Und das ging dann weiter eben auch zum Beispiel in der Kleidung, vor allem bei den Frauen.
Aber heute sieht man das ja so nicht mehr, ne? Also das war ja eine relativ kurze Phase damals, vor rund 120 Jahren, oder?
Genau, das beginnt eigentlich in der Zeit so in den 1890er Jahren und endet dann auch mit dem Ersten Weltkrieg.
Wir haben ja auch ein paar Fotos von den Fliesen aus Erang vorliegen. Da sieht man sehr viele Blumen und auch Pflanzen. Das Ganze ist sehr bunt. Da sind rote Farben, grüne Farben. Das ist alles sehr frühlingshaft. Wenn wir jetzt alte Wohnungen oder Häuser aus der Zeit haben, ist die Wahrscheinlichkeit in der Region ziemlich hoch, dass die Fliesen aus Erang kommen, oder?
Für die Region ist das in der Tat so. Also es finden sich gerade in Trier, vor allem natürlich in Erang selbst. Es gibt ja immer erste Wahl und zweite Wahl oder dritte Wahl. Also das ist das, was nicht mehr in den Verkauf ging. Das wurde dann häufig eben von den Arbeitern des Unternehmens aufgekauft oder übernommen. Und die haben dann ihre eigenen Häuser damit eben ausgekleidet. Aber es gibt eben auch sehr viele Hausflure, Bei Zimmerdekoration ist es eher selten, aber es gibt eben auch bekannte Beispiele in den Niederlanden. Da ist eine Familie mal auf mich zugekommen, die haben ein Haus in Middelburg gekauft. Da ist noch der Flur und das gesamte Treppenhaus mit Jugendstilfliesen aus Erang verkleidet. Und das hat sich eben bis heute erhalten, aber eben auch in vielen Kirchen in der Region, in vielen öffentlichen Gebäuden, jetzt in Trier, in der Trierer Region, aber auch eben in der Eifel, im Hunsrück und vor allem natürlich durch die familiären Beziehungen auch in Luxemburg sind diese Jugendstilfliesen aus Erang und eben auch die historischen Fliesen, die sie davor produziert haben oder parallel produziert haben, noch weit verbreitet.
Sie haben ja erwähnt, dass die Firma von Luxemburg hier nach Trier gezogen ist, aufgrund der Verkehrsanbindung in Erang oder heute Trier-Erang. Wie groß ist denn diese Firma dann eigentlich dann geworden mit der Produktion von diesen Fliesen? Die haben ja nicht nur Fliesen übrigens produziert, ne? Die haben ja auch Rohre produziert, wenn ich das richtig sehe. Also die Fliesen waren ja nur ein Bestandteil, ne?
Also mit dem Umzug, das ist natürlich so eine Sache, wie ich schon eingangs geschildert habe. Das Personal stammt zum großen Teil aus Echternach, aber es war ein anderer Eigentümer, ein anderes Unternehmen. Das heißt, man warb den Herrn Lamberti, den Herrn Ferring und die Arbeiter von dort ab, um dann ein eigenes Unternehmen zu gründen in der Region Trier. 1877 ist das Gründungsdatum. 1878 wurde die Produktion aufgenommen und man produzierte am Anfang vor allem einfarbige Fliesen in den Farben, die der Ton eben hergab. Also das waren dann Cremetöne, Brauntöne, Rottöne oder es gab einfach mit Mangan eingefärbte Schwarztöne. Man hat aber eben auch Röhren hergestellt, eben für Wasserleitung, aber eben auch Kaminrohre, Kaminaufsätze, Trottoirplatten, Beeteinfassungen, also relativ einfache Produkte. Aber schon in den 1880er Jahren experimentierte man mit Mustern, die man aus Fliesen unterschiedlicher Farbe kombiniert. Da gab es dann auch eigene Fliesenzuschnitte, um eben dann bestimmte Muster herstellen zu können. Und da reagiert man natürlich auch auf die Marktbedingungen der Zeit, dass die vermehrt nachgefragt worden sind. Und 1890 entschloss man sich dann, einen weiteren Betriebszweig zu eröffnen, die sogenannten Mosaikfliesen. Da sind nicht mehr die Fliesen einfarbig, sondern es werden Muster auf einer einzelnen Fliese erzeugt mit Hilfe von Metallschablonen. Diese Metallschablonen werden dann in die Felder der Schablone werden dann unterschiedliche Farbmassen eingebracht. Und dann wird auf die Rückseite der wesentlich preisgünstigere einfarbige Scherben aufgepresst und dann wird das Ganze miteinander verpresst, sodass man an der Sichtseite eine dünne, mehrfarbige Schicht hat, die dann eben dieses Muster hat. Und der Name Mosaikfliese kommt daher, dass man häufig eben auch noch eine feinteilige Steinchenstruktur wie bei einem Mosaik darauf einprägte, um eben den Eindruck eines echten Mosaiks zu erzeugen.
Es klingt so ein bisschen wie bei den Römern damals, die großen Mosaike der Römer, die man ja auch hier in Trier im Landesmuseum sehen kann, wobei das ja aber auch tausende kleine Steinchen sind. Hier ist das jetzt ein etwas anderes Produktionsverfahren gewesen.
Genau, das ist im Grunde, man ahmt diese historischen Mosaike nach, hat aber ein Verfahren entwickelt, das eine weitaus preisgünstigere Herstellung ermöglicht und man erreicht damit natürlich wesentlich breitere Käuferschichten.
Und die Leute haben sich darum gerissen, hier in Trier und anderswo?
Also das Unternehmen hat in dieser frühen Zeit sehr stark floriert. Ich hatte ja schon gesagt, Ende der 70er Jahre ist man bei 60 bis 70 Arbeitern. Um die Jahrhundertwende sind es zwischen 650 und 700. Und die Belegschaft bleibt eigentlich auch relativ konstant auf hohem Niveau. Man kann prominente Aufträge an Land ziehen, wie die Auskleidung des alten Elbtunnels in Hamburg in den 1910er Jahren. Und einen gewissen Bruch in der Entwicklung markiert dann der Tod von Paul Servet im Jahr 1908 und dann vor allem der Erste Weltkrieg, der natürlich viele traditionelle Wirtschaftsbeziehungen gerade nach Luxemburg oder in den französischsprachigen Raum kappt durch eben diese neuen Grenzen, die dann nach dem Ende des Ersten Weltkriegs entstehen.
Und diese Fliesen, waren die damals teuer? Also wer konnte sich das damals leisten?
Also gerade die aufwendig gestalteten Jugendstilfliesen waren schon relativ kostspielig. Es existieren noch Preislisten aus den 1910er Jahren, sodass man sehen konnte, wie teuer die waren. Also das war schon eher ein Ausstattungsgegenstand für das gehobene Bürgertum. Im mittleren Bürgertum oder in den bäuerlichen Haushalten, da entschloss man sich meistens nur, den Flur im Eingangsbereich der Häuser zu fliesen. Also da findet man seltener eben diese aufwendigen oder man hatte einfach Fliesen dann mit wenigen Dekorfliesen, sodass eben die Kosten da etwas niedriger waren. Aber diese richtig aufwendigen, wie ich es geschildert habe, eben mit ganze Wände und auch die Türen nochmal mit dreidimensional verkleidet oder sogar große sogenannte gemalte Fliesenbilder als Ausstattung. Das war vor allem eben für das Handwerk, also für Metzgereien beispielsweise oder Bäckereien. Also da gab es Fliesenbilder, die dann Tierdarstellungen, Schweine oder Rinder zeigten auf der Weide, dann garniert mit Bordüren aus Rinderköpfen oder einer Schweineherde oder Pferde. Also dass man eben auf das jeweilige Verkaufsprodukt hin auch die Ausstattung gestaltete.
Und hat der Paul Servi das selber entworfen oder hatte er dafür Künstler quasi eingestellt?
Also er selbst hat das nicht entworfen. Er hat eben das Unternehmen eher wirtschaftlich geführt. Also er war Geschäftsführer für die Entwicklung dieser einzelnen Produkte. Da bediente man sich auch wieder. Heute würde man auch sagen, man warb geschickt das Fachpersonal ab. Etwa den Herrn Ferring, der bei Villeroy in Boch in Mettlach dort Leiter der Mosaikfliesenherstellung war. Den gewann man eben, um den entsprechenden Betriebszweig in Erang herzustellen. Der entwarf auch Fliesen selbst. Er ist auch hingegangen und hat dann Vorlagenbücher erstellt, also Handbücher für Architekten oder eben auch für Kirchenvorstände, in denen er dann bestimmte Muster empfohlen hat. Er hat Fliesen dann auch an historischen Vorbildern ausgerichtet. Das heißt, er hat sich Gemälde dann des Mittelalters und der Renaissance angeschaut, die Böden darauf, und hat dann auch Fußbodenfliesen entwickelt, die eben genau das aufgriffen, um damit eben den Bedarf im Historismus abdecken zu können. Also da gibt es noch Beispiele eben für die alte Kapelle in Mülheim-Kärlich. Da haben wir mittlerweile auch ein Stück in der Sammlung. Die wurde in den 1878er Jahren restauriert und da hat man sich eben auch bei der Neugestaltung der Fliesen an mittelalterlichen Vorbildern orientiert, die man dann in Erang herstellen ließ. Und es gibt dann mit den glasierten Fliesen der Jugendstilzeit, das setzt 1898 ein, da engagierte man den Henri Baudou, der war vorher in Hasselt in Belgien in der Manufaktur tätig und der hat dort schon ähnliche Fliesen, aber eben auch kunstkeramische Objekte produziert, wie eben Vasen, Figurinen, also sowohl Tierfigurinen als auch kleine Figuren, die man eben dann im Jugendstil zu Dekorationszwecken verwendet hat. Und er hat von dort eben auch das Fachpersonal mitgebracht, das eben das herstellen konnte. Also man kann bei einigen Produkten in Erang sehr genau beobachten, dass eine ganz ähnliche Form auch in Hasselt existiert. Das heißt, er hat sehr viel von dort mitgenommen und wie gesagt auch die Spezialisten, die sowas ausführen können. Da gibt es sehr, sehr aufwendig dekorierte mit dreidimensionalen Blüten, die sehr fein auslaufen. Also das wäre auch sonst schwierig gewesen. Und diese kunstkeramische Abteilung war eben wohl auch in dieser Abteilung für glasierte Wandfliesen angesiedelt und stand unter der Leitung von Henri Baudou.
Und die saßen ja in Erang dann, ne?
Genau, das waren drei unterschiedliche Bereiche innerhalb desselben Werks.
Für die Eranger, wo genau lag das Werk oder wo würde man es heute noch finden? Denn die Nachfolgefabrik ist ja 1993 geschlossen worden.
Genau, die Hallen stehen aber noch und sind heute an der Umgehungsstraße. Also wenn man die Umgehungsstraße von Trier kommend fährt, kurz vor der Brücke, die dann rechts über die Mosel führt, ist links eben das große Gelände der ehemaligen Erangwerke. Heute ist dort ein Kranunternehmen angesiedelt und verschiedene andere Unternehmen nutzen die Hallen.
Jetzt sind die Fliesen und Vasen ja absolute Kunstwerke, aber auch der Jugendstil kam irgendwann aus der Mode. Was wurde denn in den Werken bis 1993 dann noch produziert?
Ja, also mit dem Ende des Ersten Weltkrieges kam das Unternehmen wohl in wirtschaftliche Schwierigkeiten und man sah sich gezwungen, es zu verkaufen, oder die Familie sah sich gezwungen, das Unternehmen zu veräußern. Es waren vorher noch zwei andere Werke gegründet worden, in Radom in Polen und in Fug bei Toul in Frankreich und noch ein drittes Werk schon etwas früher in Witterschlick, das dann mit dem Eranger Werk 1902 unter dem Namen Vereinigte Servi-Werke AG Erang-Witterschlick fungierte. Mit dem Verkauf an die Vereinigte Mosaik- und Wandplatten AG Friedland Inzig im Jahr 1920 wurden auch die aufwendigen Jugendstilformen dann offenbar eingestellt. Also wir haben ein interessantes Stück, das, von dem wir Ehranger Stücke kennen, das aber den Witterschlicker Servais-Stempel trägt. Das heißt, offenbar hat man Formen dann aus Ehrang mit nach Witterschlick genommen und den kunstkeramischen Bereich dort noch eine Zeit lang weitergeführt. Aber in Ehrang selbst wurden dann mehr einfache Bodenplatten wie in der Anfangszeit produziert. In den 30er Jahren kam es dann vermehrt zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Da wurde die Produktion auch zeitweise eingestellt. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Werk sehr stark beschädigt und dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut. Friedland Sinzig, damals dann Friedland Sinzig Erik, schloss sich dann später oder wurde umbenannt dann in Akrop. Und unter dem Namen Akrop ist vielen das Werk in Ehrang auch heute noch besser bekannt als unter Servais. 1958 wird das Unternehmen dann Akrop Aktiengesellschaft für Grob- und Feinkeramik und erlebt dann wieder einen starken Aufschwung. 1966 waren im Werk etwa 1000 Beschäftigte. Damals hat man eben wieder sehr viele Wand- und Bodenfliesen hergestellt, aber eben auch Industriekeramik oder Elektroporzellan. Das sind Porzellan, die man für Isolatoren, zum Beispiel bei Transformatoren oder bei Hochspannungsleitungen verwendet. Die wurden eine Zeit lang auch eben in Ehrang hergestellt. Und die Produktion ging dann weiter und dann setzt halt ab den 70er Jahren ein starker Strukturwandel auch in der Keramikindustrie ein. 1981 schließt sich Akrop dann mit Wessel und Servais zur Akrop Wessel Servais AG ein, also Servais in Witterschlick. 1992 kommt es dann zur Fusion mit der Deutschen Stein zur Krämer und Breuer AG, zur Akrop Buchtal. Und im Zuge der Umstrukturierung dann der Produktionsstätten nach dieser Fusion wird das Werk 1993 geschlossen. Und das ist wohl auch einer der Gründe, es ist jetzt auch mehr als 30 Jahre her, warum die Erinnerung mehr und mehr verblasst und vor allem eben bei den Älteren noch präsent ist. Aber der Name Akrop ist vor allem in der Region noch ein Begriff.
Aber es gibt ja noch Zeitzeugen. Sie haben ja gerade am Anfang einen erwähnt, ne?
Genau, es gibt noch viele Zeitzeugen, unter anderem eben den Berthold Lorig, der aktuell auch an einer Geschichte des Ehranger Werks arbeitet, das in Buchform erscheinen soll und der da alle Informationen, der habhaft werden kann, auch zusammenträgt. Also ihn gibt es als Zeitzeug, aber es gibt zum Beispiel auch von einigen Modelleuren, von einigen der Entwerfer noch Nachfahren, zum Beispiel den Enkel von dem Henri Baudou, der, wir hatten ein sehr schönes Exemplar ausgestellt, da haben wir insgesamt eben auch sechs verschiedene Vasen von diesem sogenannten Typ 18, einem Jugendstil-Vasenform, so in konischer Form, das mit Knospen und Stängel verziert ist, die sich um diesen Gefäßkörper winden. Und da haben wir unten bei einigen Exemplaren die Initialen HF für Henri oder Heinrich Fournier. Und Heinrich Fournier hat in unterschiedlichen Stilen gearbeitet. Es gibt noch ein schönes Foto von ihm, das ihn vor einer überlebensgroßen Vase zeigt, die mit Widderköpfen oder mit Satyrköpfen verziert ist. Also eher ein späthistoristisches Werk, das aber eben schon Anklänge an den Jugendstil zeigt, das wohl gefertigt worden ist als Schaustück für die Weltausstellung 1900 in Paris. Und das danach offenbar von Paul Servais, dem Luxemburger Staat übereignet worden ist und sich und heute in der Kuranlage des Bades in Mondorf zu bewundern ist.
Ich finde das ja sehr spannend. Wir reden jetzt hier von einem luxemburgischen Unternehmer. Es fallen immer wieder auch französisch klingende Namen. Und Sie haben in Ihrer Broschüre auch erwähnt, dass diese Firma ja, wie gesagt, weltweit ihre Produkte vermarktet hat. Unter anderem auch etwas Spezialisiertes, sogar bis nach China.
Genau, es gibt eben einen speziellen Produktionszweig und nach Aussage von Paul Servais Junior, also einem Enkel von Paul Servais, der das von seinem Vater noch wusste, der erzählte mir, dass sie eben für den chinesischen Markt auch Darstellungen von chinesischen Philosophen oder von sogenannten Fohunden, also den chinesischen Wächterlöwen, als Dekorationsobjekte entworfen haben. Also es gibt von Konfuzius, von Laozi oder Laoze, wie er in Deutschland meistens genannt wird, Figurinen, die eben dann vor allem wohl für den asiatischen Markt hergestellt worden, aber sich durchaus auch noch in Exemplaren hier in der Region finden.
Haben Sie da ein Foto dabei?
Also die sind relativ expressiv geformt. Also bei Laozi beispielsweise mit einer übergroßen Schädelkalotte und eben auf einem Reittier. Das geht eben auf diese Geschichte des Laozi zurück, der am Ende seines Lebens eben diese Welt auf dem Rücken eines Wasserbüffels verlassen haben soll. Also man sieht ihn mit sehr stark ausgeprägten Lidern. Die Augen wölben sich dann auch fast glubschartig vor. Also es ist sehr expressiv. Und auch diese beiden Figuren sind von Heinrich Fournier geformt worden. Wobei wir nicht ganz sicher sind, ob das auch seiner Idee entsprang, weil es gibt noch eine große Unbekannte in diesem Werk. Und das war Margarete Becking, die Tochter von Eduard Becking, die wohl als frühe Entwerferin in dem Werk tätig war. Es gibt kein bekanntes Werk, das sie selbst signiert hat, aber wir wissen eben aus den Erzählungen des Enkels von Heinrich Fournier, dass der Großvater sehr eng mit der Frau Becking zusammengearbeitet hat. Und sie muss man wohl eben auch als wichtige Entwerferin in dieser frühen Zeit, eben zumindest mal bis zum Ersten Weltkrieg und darüber hinaus, dann sehen. Also sehr viel geht wohl auf sie zurück, ohne dass wir das konkret greifen können.
Da ist also noch eine Menge noch zu erfahren noch.
Genau, es gibt nur relativ wenige bekannte Namen. Das ist zum Beispiel der Werkszeichner Karl Skrieber, der vor allem Fußböden entworfen hat. Aber auch Peter Lanser, der wurde auch wieder in Echternach ausgebildet bei Zenz Frer. Das ist ein Unternehmen, die haben vor allem Porzellane bemalt. Da wurde er eben als Porzellanmaler ausgebildet. Und der war dann später eben auch als Entwerfer bzw. als Gestalter oder Porzellanmaler bzw. Keramikmaler in Erang tätig. Auf ihn gehen eben auch figürliche Fliesen zurück, die sich heute beispielsweise auch noch in Schulen und in anderen öffentlichen Gebäuden finden.
Das Stadtmuseum hat ja auch noch einige Keramikfiguren und Vasen im Lager. Was plant das Museum damit?
Aktuell sind sie leider nicht zu sehen. Das letzte Mal im größeren Stil eben 2022. Das Stadtmuseum plant jedoch die Dauerausstellung, die jetzt in den Jahren 2004 bis 2007 entstanden ist und die in den nächsten Jahren erneuert werden soll, im Rahmen der Wirtschaftsgeschichte auch eine eigene Abteilung zu diesem Werk dann dort einzurichten, weil die Sammlung mittlerweile auch so stark gewachsen ist, dass Unternehmen auch für die Region eben diese große Bedeutung hatten und es natürlich auch sehr schöne, ästhetisch sehr schöne Objekte sind. Deshalb sollen die jetzt auch in diesen Teil des Museums oder in die neue Dauerausstellung des Museums integriert werden, damit sie eben dauerhaft dem Publikum auch zugänglich sind.
Übrigens könnt ihr auf volksrent.de/porter einige Fotos von den hier erwähnten Fliesen, Vasen und chinesischen Figuren sehen. Klickt einfach in den Shownotes auf den Link, der angezeigt wird. Ja, die Firma existiert ja noch bis 1993. Es ist wie gesagt ein Stück Wirtschaftsgeschichte der Region. Sie haben gerade schon den Elbtunnel erwähnt in Hamburg. Das ist der alte Tunnel, wo man ja zu Fuß durchgehen kann. Genau. Und da sind also bis heute die Fliesen aus Erang zu sehen, aus Dreh-Erang.
Genau, also noch sind Teile davon zu sehen. Der Elbtunnel wird aktuell saniert und weil eben die ursprüngliche Auskleidung heute eben sehr stark mit Blei durchsetzt ist, muss diese gesamte historische Auskleidung entfernt werden. Sie wird aber originalgetreu ersetzt. Und diese ursprüngliche komplette Auskleidung wurde in Erang hergestellt. Also man sieht eben auch auf den Vorderseiten noch den Stempel des Eranger Werks. Ob es komplett, also ob vielleicht Figürliches noch woanders ist, noch nicht ganz klar. Aber der Großteil stammt auf jeden Fall aus Erang. Also wenn man heute durch den alten Elbtunnel läuft, kann man diese Fliesen sehen, wenn auch nicht mehr im Original, so doch eben als originalgetreue Kopie.
Aber ich darf da jetzt nicht dann draufschreiben, schönen Gruß aus Trier oder so, sonst gibt es dann Ärger dort.
Ja, nehme ich an, dass man das, also es wäre auch schade, aber es ist eben schön, dass man eben noch dieses Ensemble hat und in der Form bewundern kann. Sie haben aber, wie eingangs erwähnt, nicht nur deutschlandweit oder nach Luxemburg und Frankreich exportiert, sondern eben weltweit. Und da gibt es eben heute auch noch prominente Beispiele, wie die Heiliggeistkirche in Buenos Aires in Argentinien oder die Kathedrale der indonesischen Hauptstadt Jakarta.
Paul Servet ist 1908 gestorben. Sie haben es vorhin erwähnt, er hatte Kinder. Was ist denn heute noch zur Familie bekannt?
Ja, die Familie führte dann noch das Unternehmen in Witterschlick weiter, war dort in den 1980er Jahren auf jeden Fall noch beteiligt, bis dann zur letzten Umstrukturierung. Die Familie besitzt heute noch sehr viele Unterlagen dazu, also die direkten Nachfahren. In Kontakt stehe ich beispielsweise mit Frau Kurik-Servais, die dem Museum dankenswerterweise auch viele Stücke aus ihrer Sammlung geschenkt hat, um eben die Erinnerung an dieses Unternehmen in Trier eben vor Ort auch wachzuhalten. Es gibt eben auch in Luxemburg mit dem Emanuel Servais, der das Familienarchiv Servais pflegt und dort die Aktivitäten der verschiedenen Zweige der Familie dokumentiert, auch eine Fundgrube an Informationen zum Ehranger Werk, aber eben auch zu den Eisenhütten, zur Zuckerfabrik, zu dem ehemaligen Wohnhaus in Mersch, in dem sich heute das Luxemburger Literaturarchiv befindet. Also die Familie ist bis heute sehr präsent in der Region.
Herr Röder, vielen Dank. Und wer mehr wissen will zu den Servais-Werken, wie gesagt, zum einen auf volksrund.de/porter findet ihr Fotos, aber es gibt auch eine Broschüre von Bernd Röder, die Servais-Werke, künstlerisch anspruchsvolle Keramik aus Erang, und ist erhältlich im Stadtmuseum in Trier, direkt neben der Porta Nigra übrigens, zu der wir ja auch eine Folge haben, das nur hier nebenbei erwähnt.
Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, und ich hoffe, dass wir in wenigen Jahren dann auch wieder Erzeugnisse aus Erang, sowohl Fliesen als auch diese kunstkeramischen Produkte, in der neuen Dauerausstellung zeigen können.
Ja, und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das wie immer per Mail an podcast@volksfreund.de. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.